Es ist Freitag, der 21. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und der Mann ist weltgewandt, deshalb gratuliert er allen Muslimen genauso wie ich mit Eid Mubarak. Hallo Markus Feldenkirchen.
Eid Mubarak. Miteinander. Hallo lieber Micky, einen wunderschönen guten Morgen.
Ein frohes Zuckerfest uns allen. Meine Tochter hatte gestern mit ihrer Freundin, war sie hier bei mir quasi in ihrem Kinderzimmer und sagte, dass sie heute gerne Zuckerfest feiern würde. Dann habe ich versucht ihr zu erklären, dass ein,
kann mir schon denken,
dass ein
wie das
Blitz,
aussehen sollte.
Ja, so eine Art Blitz konvertieren. Da habe ich versucht sie mit dem Konzept des Fastens ein bisschen vertraut zu machen. Da gab es nur ein kurzes Oh. Und ich glaube, sie hat davon Abstand genommen.
Doch nicht so also attraktiv. Ja. Ich habe gerade gelesen im neuen Buch, wie heißt es, Der Seelenkompass von Bas Kast, dass also
es gibt
Ramadan.
Gibt es noch andere Bücher als die von Stucki? Ah ja, guck mal, es sind noch andere Bücher auf dem Markt. Gut, entschuldige bitte.
Da habe ich jedenfalls gelesen, also dass das, selbst wenn man es jetzt nicht so mit Religion hat, dass das Konzept Ramadan einfach perfekt ist, quasi für Körper und Geist und die Seele, weil diese Fasteneinheiten dort, zumindest tagsüber, die sorgen wirklich für ein frisches Gemüt.
Ja, absolut, absolut. Das muss man einfach sagen. Also vielleicht würde das Konvertieren auch dem Dalai Lama gut tun, aber das ist jetzt wirklich ein ganz anderes Thema. Eins sei noch gesagt, mit dem gestrigen Tag, dem 20. April, da verschwand bei vielen Twitter-Nutzern der weiße Haken auf blauem Grund, also das Echtheitszertifikat. Und ich muss das ganz klar sagen, damit ist für mich der 20. April historisch vorbelastet. Er hat einen Fadenbeigeschmack, muss ich einfach sagen, in meiner Welt.
Oh,
und am selben Tag, wo Elon Musk uns Nichtzahlenden diesen blauen Haken weggenommen hat, da ist ihm die SpaceX-Rakete explodiert. Also, Entschuldigung, ich habe mich da vielleicht auch ein Stück weit, also die SpaceX-Rakete. Das größte jemals gebaute Raketensystem Starship, das ist beim ersten Testflug wenige Minuten nach dem Start ist kaputt gegangen. Aber komm.
Die Schlagzeile des Tages.
Wissing trifft letzte Generation zum Gespräch. Das berichtet NTV. Bundesverkehrsminister Volker Wissing wird sich mit Aktivisten der letzten Generation zu einem Gespräch treffen. Mitglieder der Klimagruppe kommen am 2. Mai zu Wissing ins Ministerium. Das erfuhr RTL NTV aus dem Verkehrsressort. Ja, Wissing hat gesagt, also, dass er das Gesprächsangebot angenommen hat und er freut sich darauf. Und er hat aber zu erkennen gegeben, dass er meint, also man hat ihn bislang von der letzten Generation noch nicht kontaktiert, die wiederum sagen, also das ist nur wirklich nicht wahr, das haben wir jetzt mehrfach versucht. Man könnte ja theoretisch auch sagen, dass die letzte Generation, die auch heute ja unter anderem wieder fleißig dabei sind, komplett Berlin lahmzulegen unter Zuhilfenahme der Bahn und anderen, die heute ja streiken, dass sie ja auf gewisse Art und Weise ja auch lokal schon mehrfach auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht haben und haben den Verkehrsminister, wie sagt man so schön neudeutsch, ja auch immer irgendwie mitgemeint.
Ja, natürlich. Also ich meine auch, als sie da die Eingangshalle der FDP-Zentrale neu angemalt haben, das war natürlich auch nur ein Liebesgruß an den Verkehrsminister. Bei ihm persönlich waren sie ja auch vor der Tür. Mhm. Also haben dort auch ihre Farbe hinterlassen. Also da gab es schon einigen Kontakt. Und
Gesprächsangebote.
Ganz ehrlich, ich finde es gut, dass es dort nun zu einem Treffen kommt. Ich glaube nicht, dass das radikal etwas verändern wird. Aber das fand ich schon ein bisschen beunruhigend, wie von beiden Seiten irgendwie so eine Form von Radikalisierung stattgefunden hat, die in einer gewissen Sprachlosigkeit und auch gar nicht mehr dem anderen zuhören wollen, zu münden drohte. Und das ist natürlich in der Demokratie, egal wie weit man auseinander ist, mit seinen Zielen, mit seinen Mitteln, immer das Allerschlechteste. Insofern finde ich es gut, dass sie zumindest reden.
Ja, absolut. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Botschaft sendet Wissing damit aus? Er ist zuletzt nicht direkt adressiert worden. Möglicherweise hat er deshalb auch gesagt, ich warte erstmal ab, bis sie mich nicht mehr direkt ansprechen, weil dann kann ich mit etwas Versatz von mir aus auf die zugehen, bevor der Eindruck entsteht, ich habe aufgrund der letzten aktuellen Aktionen, die direkt gegen mich gingen, bin ich eingeknickt. Also es geht ja sehr stark auch darum, welche Botschaft sendet man aus, denn das Thema Erpressung, das liegt natürlich die ganze Zeit in der Luft und ich finde, es lässt sich natürlich auch nicht, selbst wenn diese Ziele demokratisch begründet sind, aber es lässt sich natürlich in Sachen Ursache und Wirkung nicht komplett beiseite wischen.
Total. Also ich glaube auch, dass solche Überlegungen, wie du sie gerade skizziert hast, eine Rolle gespielt haben, dass das jetzt gesichtswahrend ist, dass er da erhobenen Hauptes den Aktivistinnen und Aktivisten gegenübertreten kann. Und ich meine, er ist natürlich aber auch der absolut richtige Adressat, weil sein Bereich ist nun mal ganz weit hinten dran und jetzt wurde er von seiner FDP auch bei der letzten Koalitionsausschuss auch noch fein aus der Verantwortung rausgezogen, so von wegen dieser Ressortzuständigkeit, wo man messen konnte,
okay. Sektorziele, genau.
Genau, in diesem Ziel, Volker Wissing mal wieder versagt oder nicht genug gemacht, aber dieses quasi Direkt-Shaming, wo dann auch sofort Programme verlangt wurden, das wurde ihm jetzt quasi vom Tisch genommen, er ist wieder ein freier Mann und hat eigentlich keinen großen Druck. Vielleicht auch befreit von diesem Druck, sieht er sich jetzt in der Lage, die letzte Generation zu treffen. Allerdings muss man sagen, ich meine, die letzte Generation leidet ja auch unter einem riesigen Imageproblem. Also mehr als 85% finden diese Aktion nicht gut. Und ich finde auch, sie sind bei der Wahl ihrer Ziele tatsächlich sehr schlecht beraten. Also die Kreuzung im Berufsverkehr, das ist einfach maximal daneben. Ja. Sie bräuchten so einen richtig gewitzten, intelligenten Aktionsplaner, der auch ein bisschen was versteht vom Geschäft.
Aber darüber reden wir ja seit Monaten und es ist noch nichts dabei rumgekommen, ne?
Ja, aber es gibt ja Ideen. Sie haben ja einmal zum Beispiel die Zufahrt zu einem Privatjet-Terminal am Flughafen.
Ja.
So, das ist zielgenau.
Ja.
Nicht derjenige, der zur Arbeit oder zum Arzt oder sonst wohin muss, sondern da sind einfach die dorthin wollen, die verursachen nun mal überproportional viel CO2-Ausstoß. Oder noch eine kleine so ein Gedankenspiel. Ich meine, heute Abend ist in Berlin im Hotel Adlon der Bundespresseball. Da sind, nicht nur viele meinungsstarke Journalisten, sondern auch viele Entscheidungsträger aus der Politik. Die haben alle schon ganz, ganz viel Geld für ihre Karte bezahlt, beziehungsweise ihre Lobbyverbände haben das getan. Und wenn die heute Abend alle nicht zu Austern und Champagner kommen könnten, ich meine, das hätte schon, nicht, dass ich hier was empfehlen will oder so, nein, aber ich sag mal, Augen auf bei der Gegnerwahl.
Das Kleingedruckte.
Ich habe es gerade schon angedeutet, FAZ meldet nach Kabinettsbeschluss, FDP hält Heizungsgesetz für unrealistisch. Die FDP hat am Donnerstag ihre Kritik am Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz bekräftigt. Am Ende muss das Gesetz mit der Realität vereinbar sein und da sind wir noch nicht, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Carina Konrad, der FAZ. Die Ziele stelle kein Mensch in Frage, doch man könne sie nur erreichen, wenn man die Bürger mitnehme. Es ist schwer zu ertragen, dass die Grünen das noch nicht sehen. Dieser Satz durfte nicht fehlen. Und jetzt haben wir die wirklich ungewöhnliche, die seltene Situation, dass die FDP etwas kritisiert, was aus der Ampel heraus als Gesetz oder Gesetzesvorhaben davor liegt, was von den Grünen kommt. Ist das nur Folklore oder ist das auch fundiert, was wir da hören? Von den Liberalen.
Nein, ich muss sagen, beide Parteien fallen wirklich in uralte Verhaltensmuster zurück. Also zu Zeiten von Guido Westerwelle gab es keine Rede des FDP-Chefs, wo nicht irgendwie, also billigste Grünen-Witze, die ja den ganzen Tag mit Kröten über die Straße tragen, beschäftigt sein, gemacht wurde.
Ja.
Es geht. Und dann hatten wir quasi den Versuch eines Neuanfangs der Zusammenarbeit, symbolisiert in diesem Selfie mit Volker Wissing, Christian Lindner, Annalena Baerbock und Robert Habeck, wo man zumindest uns Bürgerinnen und Bürger.
War das der berühmte Insta-Schwindel? Sodass die Dinge, die bei Insta inszeniert sind, wo Oliver Pocher eine Weltkarriere darauf aufgebaut hat, uns darauf hinzuweisen, dass Sachen bei Instagram teilweise nicht der Realität entsprechen, hat uns die Ampel eigentlich damals getäuscht. Wissing, Lindner und dann noch die beiden Grünen.
Ja, muss man heute so klar sagen. Aber ich glaube, es war damals ein ernsthafter Versuch, etwas Neues zu beginnen. Mhm. Ich würde Stand jetzt sagen, das ist gründlich schiefgegangen. Wie gesagt, die alten Verhaltensmuster sind wieder da. Übrigens, da wurde ja gestern im Kabinett quasi dieser Gesetzentwurf von Habeck abgestimmt. Die FDP hat eine Protokollerklärung, gibt es auch nicht oft, irgendwie noch hinzugefügt. Eine praxistaugliche und finanzierbare Umsetzung, darauf solle doch bitte geachtet werden. Ja. Ich meine, das ist so vorwitzig und naseweiß. Weißt du noch, wie wir hier in dem Podcast mal diesen Briefwechsel zwischen Habeck und Lindner analysiert haben?
Wo sich wieder gesiezt haben, Herr Kollege. Und als die, ich glaube, war es die FDP, die es positiv beschieden hatte, dass die Grünen sich an das Grundgesetz halten oder was
ganz
umgekehrt?
Ganz genau. Nein, also Christian Lindner hat ganz großmütig gesagt, er freue sich ja, dass die Grünen nach wie vor sich auf dem Boden des Grundgesetzes doch bewegen wollen.
Ja.
Also so eine richtig hinterfotzige Brieffreundschaft war das ja. Und das ist jetzt die nächste Stufe. Mhm. Die Protokollerklärung zu grünen Gesetzen, in der man selbstverständlich es nochmal explizit festhält, um dem Gegenüber wirklich so maximale Beschränktheit oder Deppentum zu bescheinigen. Also als könne der 1:1 und nicht zusammenzählen.
Genau, also im Grunde genommen ein bisschen übersetzt unterstellt man den Grünen ja, sagen wir mal, maximale Arbeiterklassenverachtung bei gleichzeitiger kompletter Ahnungslosigkeit im Handwerklichen.
Ganz genau, so ist es. Natürlich auch noch ein bisschen angetriggert von der SPD. Mhm. Und auf der anderen Seite hat die FDP irgendwie aber auch diese Besonderheit mit der Technologieoffenheit. Ja, also sie ist offen für neue Wunderantriebs- oder Heizsysteme. Mhm. Also ich meine, die Grünen und SPD, die versuchen da zu beschließen, was realistisch ist, was machbar erscheint. Aber dann gibt es halt in der Gesetzgebung immer noch eine Sonderklausel, auch für die FDP, so von wegen, wir machen das.
Ja.
Sind aber mit der Rücksicht auf die FDP ausdrücklich auch offen dafür, dass eines Tages das honigfarbene Klimaeinhorn noch vom Himmel fällt und alle Probleme auch ohne Einschränkung gelöst werden. Und diese Einhornoffenheit der Liberalen, das ist wirklich eine ganz, ganz zentrale Rolle dieser Bundesregierung.
Die gute Nachricht des Tages.
Abi-Chaos in NRW. Jetzt gibt es doch neue Aufgaben. Da jubelt nicht nur die Rheinische Post. Erst eine Technikpanne, dann vermeintliche Leaks der Prüfungsaufgaben. Einen Tag später als geplant sind in NRW die Abi-Prüfungen gestartet. Gestern gab es keine Störung. Für heute gibt es eine Besonderheit. Ja, also es ist so, es sollen heute neue Prüfungsaufgaben eingesetzt werden. Das teilte die Schulbehörde auf Twitter mit. Zitat, es liegen keinerlei Hinweise vor, dass aus dem Download für den ursprünglichen Prüfungstermin am Dienstag Aufgaben geleakt worden sind. Es soll jedes Restrisiko ausgeschlossen werden. Ja, es gab ja Probleme mit dem Herunterladen der ursprünglich für den Folgetag vorgesehenen Aufgaben. Nach Angaben des Ministeriums nur bei etwa jeder dritten von 900 Schulen soll das geklappt haben. Rund 30.000 AbiturientInnen, die ihre Klausuren in den Fächern Biologie, Chemie, Ernährungslehre, toll, Informatik, Physik und Technik infolgedessen erst heute schreiben können, sind davon betroffen. Also auch viele, die eigentlich heute in Ruhe das Zuckerfest feiern wollten und deshalb von der Schulpflicht eigentlich befreit gewesen wären. Jetzt dürfen sie eine Klausur schreiben. Na, herzlichen Glückwunsch. So, und man lacht, aber man schüttelt den Kopf, weil, Markus.
Ja, also früher hieß es ja immer, NRW-Abitur sei nicht viel wert. Da haben wir beide ja auch unsere Erfahrung mitgemacht. Aber dass man jetzt schon solche Hürden hat, überhaupt zu diesem Billo-Abitur zu kommen, das ist jetzt quasi das Neue. Das erschüttert mich auch als von dort Stammender. Und ich sag mal, diese, was die alles nicht auf dem Schirm haben, dass es da Probleme gibt, geben könnte, technischer Art ist das eine, aber auch, dass das also mit kulturellen, religiösen, besonderen Tagen irgendwie hier koinzidiert, was es für manche dann doch zu einem schwierigen Tag heute macht, die Klausur zu schreiben. So, also ja, da ist einfach, da fehlt ein bisschen die Übersicht, da fehlt das Management, das ist nicht gute Politik.
Nein, das ist wirklich nicht gute Politik. Es wurden ja Szenen geschildert, dass Lehrer und Lehrerinnen, so wie bei The Walking Dead, also mit USB-Stick USB-Sticks durch die Stadt streunten in der Panik, dass man irgendwo das sich noch downloadet. Ist natürlich toll, aber es ist irgendwie auch wieder exemplarisch für das Deutschland-Tempo. In diesem Falle ist es natürlich der Verantwortungsbereich von Hendrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von NRW, aber es ist natürlich eine Szene, die so auch durchaus in dem einen oder anderen Bundesland oder Stadtstaat hätte passieren
können. Ja, aber auch da bin ich jetzt wirklich froh, dass unsere Ampelregierung die Digitalisierung wirklich zur primären Aufgabe auch gemacht hat.
Absolut,
also,
total.
Kann natürlich noch nicht überall ankommen. Und ich musste jetzt dieser Tage nochmal an meine eigene Abiturprüfung denken. Ich weiß nicht, was das bei dir war, aber ich hatte ja unter anderem Sportabitur. Ja,
das war mir klar.
War eines meiner vier Abiturfächer. Und da nochmal die Sondereinheit Fußball. Und meine Abiturprüfung sah zumindest in diesem Fach tatsächlich so aus. Wir brauchten 21 Statisten. Ich glaube, ich war der Einzige, der an dem Tag im Fußballabitur geprüft wurde.
Okay.
Wir haben ein Spiel gemacht. Es kam nur auf mich an. Begutachter standen an der Seite. Mein Team hat 10-0, glaube ich, gewonnen. Und ich habe sogar alle Tore gemacht.
Welcher Stadtteil von dir war das noch gleich, wo du da aufgewachsen bist?
Das war in Bergisch Gladbach, Stadtteil Bensberg.
Ach, Bensberg. Oh, der feine Herr Bensberg auch noch. Toll. Der Ronaldo von Bensberg. Das muss man sich mal merken. Große Klasse. Dazu kann ich kurz noch was sagen. Meine Abiturklausur, also Mathe, war natürlich der totale Horror. Also ich habe irgendwie so ganz entsetzlich auf dem Klo einen Spickzettel gehabt und bin dann wieder reingekommen. Das ist aufgefallen. Danach durfte für die nächsten 4 Stunden keiner mehr auf Toilette gehen. Da war man mir sehr, sehr dankbar. Und was Fußball angeht, da habe ich nur bei den anderen Sportabiturienten mitgespielt, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, mitgepölt, hab darüber die Zeit vergessen. Dann sagte irgendwer, sag mal, hast du nicht gerade mündliche Prüfungen in Sozialwissenschaften? Und ich wirklich so, ich hab einfach fast über die Pölerei meine Abitur mündliche Klausur verpasst. Aber ich habe es dann doch noch geschafft und ich habe mich dann noch schön so, du wirst jetzt total überrascht sein, noch in eine ganz gute Note reingelabert.
Verlierer des Tages.
Höcke droht Anklage in Halle. Ermittlungen wegen NS-Parole vor dem Abschluss. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Wenn Sie jetzt sagen, wenn ihm die Anklage in der Halle droht, dann soll er nach draußen gehen. Es geht natürlich um Halle, ja, Halle, die Stadthalle. Also Halle an der Saale, dem Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke. Ja, er heißt Björn. Droht nach langen Ermittlungen eine Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm die Verwendung einer Nazi-Parole in Merseburg vor. Jetzt stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss. Ich weiß, Sie sind also total überrascht, was Björn Höcke, Nazi-Parolen, das gibt's doch gar nicht. Nein, es war so, er hat eine Rede gehalten und da soll er in Merseburg im Saalekreis gesagt haben, alles für Deutschland. Und dabei handelt es sich um eine frühere Losung der nationalsozialistischen Sturmabteilung SA, der NSDAP, noch bekannt einigen, ne? Und das ist verfassungswidrig. Das ist Volksverhetzung. So.
Ja. Es gibt ja so, es gibt Übersichtsseiten, wo du genau gucken kannst, irgendwie welche Symbole, wie zum Beispiel der Hitlergruß oder der sogenannte Kühnengruß oder auch welche Ausdrucke tatsächlich strafbar sind, verfassungsfeindlich, welche anderen wiederum von Neonazis heute sehr gern genutzten, die eben nicht strafbar sind und die zwar so klingen, aber es aus irgendeinem Grunde nicht sind. Das heißt also, viele Glatzen, die da unterwegs sind, die wissen genau, was sie machen dürfen, um nicht angeklagt zu werden, beziehungsweise was sie nicht machen dürfen. Und du kannst dir total sicher sein, dass Björn Höcke in dieser Disziplin, was ist so rechts, dass es verfassungsfeindlich ist, bestens geschult ist, dass er das genau wusste.
Er ist ja auch Geschichtslehrer.
Das ist ganz genau, dass es sich hier nicht um ein Versehen handeln, sondern dass das hier wirklich knallharter SA-Sprech ist. Und er hat es bewusst gemacht. Und warum sollten für Björn Höcke nicht dieselben Gesetze gelten wie für alle anderen auch?
Ja, die Frage ist halt nur, inwieweit wirkt sich das auf seine Mehrheitsfähigkeit aus? Im nächsten Jahr sind in Thüringen Landtagswahlen. Wird das irgendeinen Einfluss darauf haben, wie die Sympathien für die AfD sich entwickeln?
Also ich glaube, ehrlich gesagt, durch diesen zitierten Satz nicht, selbst wenn er verurteilt wird, aber noch weiter kandidieren kann, ist meine Befürchtung, dass ihm das nicht groß schaden wird, wie er ja eigentlich seit Jahren eine Ungeheuerlichkeit nach der anderen von sich lässt und es ihm nicht geschadet hat, weder parteiintern, das wird alles toleriert und er rückt quasi von Monat zu Monat mehr ins Zentrum, mhm. auch ins inhaltliche Zentrum seiner Partei und von den Bürgerinnen und Bürgern auch nicht. Wenn ich an Bernd, an Björn Höcke ja, ja. denke, mhm. ich hab einmal mit meiner Kollegin Melanie Ammann den Versuch gemacht, ihn zu interviewen, bis ja. dann irgendwie so klar wurde, das bringt mit solchen Leuten tatsächlich nicht so viel. Aber eins ist mir in Erinnerung, weil es da natürlich auch um ganz viele Vorwürfe ging, so von wegen, er würde sich rassistisch äußern, er sei mhm. ein Rassist und so. Und irgendwann holte er nach dem Interview einen Miserior-Kalender.
Ah, ja.
Und da waren ganz viele schwarze Kinder drin.
Ja.
Und dann zeigte er uns das, blickte versonnen auf diese Bilder und sagte, also er könne ja gar kein Rassist sein, wenn er solche Fotos schön fände. Und das war tatsächlich seine ernst gemeinte Beweisführung damals.
Unterm Radar
ist das Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre noch wach, da ist ja bislang wirklich eigentlich kaum drüber gesprochen worden. Und der NDR, der überschreibt das so, noch wach, Reichelt prüft juristisches Vorgehen gegen Roman. Mit Spannung ist der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre erwartet worden. Der Roman erzählt von Machtstrukturen und Machtmissbrauch. Eine Anspielung auf Julian Reichelt, Fragezeichen. Laut dem Tagesspiegel lässt der Ex-Bild-Chefredakteur ein juristisches Vorgehen gegen das Buch prüfen. Ja, ich habe ja schon gesagt, also der Satz, ich kann nicht klagen, der ist ja gerade im Großraum Berlin ja mitunter auch ein bisschen Trauer umflort, weil da sind, glaube ich, also ich glaube, alle Anwälte Deutschlands sind momentan im Großraum Berlin unterwegs und überprüfen, ob dieses Buch in irgendeiner Art und Weise beklagenswert ist, also im juristischen Sinne. Und Benjamin von Stuckrad-Barre, der prangt ja auch auf dem Cover deines Spiegel und das Interview mit Benjamin von Stuckrad-Barre, mhm. das ist ja schon seit 2 Tagen online verfügbar. Es ist, da würde ich mich mal festlegen, vermutlich das unterhaltsamste Interview, das dieses Jahr noch irgendwo zu lesen sein wird. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Ich sage nur Hannes Jänicke und Meeresschildkröten. Aber,
arme Hannes Jänicke, ja.
Ja, der arme, ja, es ist wirklich schon sehr, sehr witzig. Erstmal die Frage natürlich, wird Julian Reichelt mit der Klage durchkommen? Die können wir wahrscheinlich als Nicht-Juristen nicht beantworten. Die Frage ist eher, du, der du ein Ringelshirt heute trägst, ja, so ein bisschen matrosenhaft, würde ich mal sagen. Wie verfolgst du den Hype um dieses Buch?
Ich bin total fasziniert, kenne Stuckrad-Barre auch schon lange und musste dieser Tage, also als er am Mittwochabend seine Premierenlesung im Berliner Ensemble hatte, musste ich dran denken, dass ich mal bei einer anderen großen Lesung von ihm war.
Ja.
Ich glaube auch Premierenlesung. Damals ging es um sein Reportagebuch, auch Deutsche unter den Opfern.
Ja.
Das war irgendwie im Postbahnhof, am Ostbahnhof, große Halle. Und im Anschluss wurde so eine kleine Gruppe von Freunden des Hauses noch zu einem exklusiven Empfang geladen.
Ja.
Und wo fand der statt? Ganz oben im Springerhaus. Und wer hatte dort eingeladen? Matthias Döpfner.
Mhm.
Also ich vermute, diese Reception gab es an diesem Mittwochabend nicht. Aber da ich jetzt irgendwie bisher immerhin schon die Hälfte des Buches geschafft habe.
Ah, okay, ja.
Ich meine, da ist natürlich es liest sich zumindest so, als sei es wirklich eine 1:1-Wiedergabe von Gesprächen, vor allem mit dem großen Verleger, der in dem Roman ein Senderchef ist, als sei das wirklich eine haargenaue Wiedergabe dessen, worüber die in der Vergangenheit mit Leidenschaft gestritten haben und wie es dann auch irgendwann zum Konflikt kam im Umgang mit einem anderen schmierigen Chefredakteur, den dieser Senderchef da, also es ist natürlich tatsächlich, es fühlt sich an, als sei es ganz, ganz nah an der Realität. Aber wie Stuckrad-Barre ja sagt, dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen. Er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte. Und tatsächlich, ich habe Jura nicht studiert, aber glaube nicht, dass irgendein Jurist dieser Welt quasi dagegen den eindeutigen letzten Beweis erheben kann, dass es nicht so ist.
Das Ding ist ja mit einer sensationellen Startauflage von 150.000 veröffentlicht worden. Viele haben ja auch panisch sich das Buch gekauft, weil sie Angst hatten, dass es möglicherweise in eine Situation geraten könnte, dass dieses Buch verboten wird. Und dann gibt es halt einfach keine Gelegenheit mehr. Das ist schon ganz interessant. Also dieses Buch wird natürlich ein unglaublicher Hit werden. Da kann man ziemlich sicher von ausgehen. Also der aktuelle Stand ist ja meinem Gefühl nach so, dass der Fall Döpfner Reichel Stuckrad-Barre ist eine absolute Weltsensation, die aber ausschließlich in der Berliner Medienbubble behandelt wird.
Das ist die spannende Frage, ob das darüber hinaus hüpft, weil ich meine, er kann wunderbar schreiben. Es sind so urkomische Szenen, die ich jetzt schon da gelesen habe. Es könnte auch durchaus für Leute über diese Bubble hinaus interessant sein, aber klar, das ist jetzt das große Experiment.
Das ist das große Experiment. Ich glaube, die Versatzstücke in diesem Buch taugen allemal zu einem großen Hit, den man im Zweifel auch mal der Autor hat es schließlich auch irgendwo am Strand geschrieben, da ist es auch nur fair, wenn man es dann später am Strand auch liest, dieses Buch. Und die Versatzstücke sind ja da, also Sex, Machtmissbrauch, Drogen, Koksen, Vögeln, das ist ja wunderbar. Also das ist ja nun wirklich alles, was man braucht. Und einen Ich-Erzähler, der eine Art Läuterung erfährt. Und das ist natürlich eine Frage, die damit ja auch mal mitschwingt. Inwieweit ist der moralische Handbremsendrift des Autoren, der ja nun auch lange Zeit für Springer mutmaßlich gut dotiert gearbeitet hat, inwieweit er jetzt zum Chefankläger von Reichelt, Klammer auf, Fragezeichen, taugt.
Na gut, ich meine, selbst wenn er für die lange gearbeitet hat und da auch gut bezahlt wurde und wie gesagt, das, was ich eben erzählte, von wegen dieser Empfang nach einer Lesung vor ein paar Jahren, das ist ja ganz klar. Also er war ganz eng mit Matthias Döpfner und die Romanfigur, der Ich-Erzähler, ist mit dem Senderchef, also erzählt dort auch ganz klar irgendwie, was für eine tiefe, auch private Freundschaft das war. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Die Frage ist nur, wenn man in einer Frage, wie geht man mit Menschen um, die ihre Macht missbrauchen, hat man dafür genug Sensibilität? Hat man eine klare Haltung darüber, dass sowas in einem Unternehmen nicht geht und die Unternehmens- und Führungskultur so nicht sein darf? Ich finde, wenn man da, wie Stuckrad-Barre in diesem Fall, eine klare Haltung zu hat und die anderen es einfach schlampig und nicht gut machen und auch respektlos gegenüber möglichen Opfern, das rechtfertigt aus meiner Sicht und für meinen moralischen Kompass schon, dass man mit dem, was in der Vergangenheit war, auch bricht. Das kann man nicht wegreden, dass das so war, aber es gibt neue Erfahrungen, die man machen kann, auch mit Menschen, die man für einen Freund hielt. Ja, und danach hat man einfach ein neues Spiel.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einem etwas kreativeren Umgang mit der Wirklichkeit. Also wenn Ihnen das, sagen wir es mal so, wenn Ihnen das Interview mit Benjamin von Stuckrad-Barre gefallen hat oder Sie sagen, ach, das könnte mich interessieren. Es gibt noch ein ganz anderes Interview, das gerade draußen war und das überrascht insofern, weil man wirklich nicht erwartet hätte, dass das möglich ist. Ich zitiere den Fokus, eine bemerkenswerte Frechheit, angebliches Interview mit Michael Schumacher schlägt hohe Wellen. Es ist so, dass die aktuelle, das ist eine Illustrierte, sie hatte auf ihrer Titelseite unter anderem geschrieben, eine Weltsensation, das erste Interview. So hat die Klatschzeitung das Ganze beschrieben und da drinnen hat die Redaktion der aktuellen noch gesagt, es gäbe erlösende Antworten auf die brennendsten Fragen, die sich die ganze Welt schon so lange stellt. Und du schlägst dir schon völlig zurecht mit der Hand an die Stirn, also es gibt ein Interview mit Michael Schumacher. Also jetzt, also nicht direkt mit Schumacher. Es ist halt nur eine KI, die Antworten gegeben hat, von der die KI und auch die aktuelle annimmt, dass Schumacher die wohl also so gegeben hätte. Also wäre er vernehmungsfähig, wovon wir jetzt mal ausgehen, dass das in der Form so nicht ist. Und da hat die aktuelle gesagt, wir wollen jetzt nicht mehr so lange warten. Der Unfall jährt sich bald. Dann machen wir doch jetzt einfach mal so. Es ist eine Weltsensation. Ist es eine Weltsensation, Markus?
Es ist die allergrößte Frechheit. Und ich weiß echt nicht, wie man drauf sein muss, um sowas. Ich, ja. Ich habe jetzt mal recherchiert. Mhm. Dieses Blatt, die aktuelle, ja. hat eine Auflage von knapp 300.000. Mehr verkaufte 300.000? Ausgaben. Sie haben mehr verkaufte Ausgaben als der Fokus.
Ja gut, das ist jetzt vielleicht als Richtwert, also da musst du jetzt auch schon mal.
Okay, aber ja, sie haben, okay, das habe okay. ich auch recherchiert, sie haben eine Chefredakteurin, die heißt Anne Hoffmann. Mhm. Und das Ganze in der Funke Mediengruppe. Und ich weiß nicht, wenn man die Chefredakteurin ist und dieser Verlag dahinter, ja. wie es einem geht, wenn man eine solche Dummdreistigkeit macht, ob man sich danach noch sehr gut in den Spiegel schauen kann. Es ist wirklich so jenseits von Gut und Böse. Ich verstehe es nicht.
Ja, also es gibt schon eine Stellungnahme von dieser Frau oder hat sie auch schon mal wieder gesagt, das lasse ich auch die KI machen. Man weiß es nicht genau. Aber es ist ja faszinierend. Also bin ja immer gespannt, wer nächste Woche dann noch alles antwortet. Ne? Da ich kommt mein, ja noch einiges nach.
Das ist, habe ich jetzt auch mal geschaut, unter anderem bei den Kollegen von übermedien.de. Das ist schon so ein Geschäftsmodell von die aktuelle. Nur krass, dass es irgendwie tatsächlich noch so viele Abnehmer von diesem Geschäftsmodell gibt. Es gab zum Beispiel, das ist jetzt etwas weniger dramatisch, aber den Fall Florian Silbereisen. Ich habe auch.
Der ist KI, ne? Der ist aber wirklich komplett KI.
Nein, also du hast auf diesem Titelbild, war glaube ich 2021, hast du ganz groß ein Foto von Florian Silbereisen. Mhm. Darunter steht Florian Silbereisen. Rätselraten um dieses Baby. Links hast du ein süßes Baby und die Schrift, sie heißt Florentine und die Mama fleht um ein Treffen mit Flori. So, und da denkt man natürlich, okay, was hat jetzt da der Florian Silbereisen? Ist er heimlich Vater geworden? Warum hat er sich aus dem Staub gemacht und so? Ja. Und die Auflösung ist, das erfährt man dann eben nicht auf dieser Titelseite, wo du genau diesen Eindruck vermittelt bekommst, sondern irgendwann im Text, dass da eine Frau über Facebook Florian Silbereisen geschrieben hat, ein Baby ist endlich da und die kleine Florentine, wir haben sie nach dir benannt, weil wir solche Fans sind und als wir deine Sendung geguckt haben, hat sie im Bauch so gestrahlt. Und vielleicht gibt es irgendeine Chance, dass du irgendwann mal die kleine Florentine kennenlernst. Und daraus machen die halt so ein perfekt gebautes, irgendwie diabolisches Titelblatt, wo dann quasi durch die Anordnung von Sachen Florian Silbereisen sowas in die Schuhe quasi geheimnist wird.
Also ich sehe, du bist ja gut im Stoff, Markus. Und jetzt, wo das aber mit Schumi passiert ist, wirst du dein Abo kündigen?
Komm. Nächstes Thema.
Das hat mich traurig gemacht.
Bis zum Heiner Dementi. Viele Namen als Kahn-Nachfolger gehandelt. Das berichtet die TZ. Knappe 5 Stunden vergingen am Donnerstag zwischen dem Tweet von Jan-Orge Fjørtoft und dem Dementi von Herbert Heiner. Zeit genug, um sich mögliche Szenarien für eine Nachfolge von Oliver Kahn auszudenken und durchzuspinnen. Kandidaten gäbe es einige. Aussichtsreich sind die wenigsten. Ja, es war am gestrigen Donnerstag so, dass also nach dem Ausscheiden der Bayern in der Champions League gegen Man City, da war es so, dass Jan-Orge Fjørtoft geschrieben hatte, dass die Demission von Oliver Kahn kurz bevor steht, beziehungsweise stünde. Und dann hat aber Herbert Heiner, der Präsident des FC Bayern, ja, Herbert Heiner ist der Präsident vom FC Bayern. Manche denken, es sei immer noch Uli Hoeneß. Nein, es ist Herbert Heiner und der hat gesagt, da ist nichts dran. Die Frage ist, ist das wahr? Und wenn Kahn doch gehen müsste, wer würde ihm denn dann nachfolgen?
Nee.
Kommt doch Uli Hoeneß zurück?
Du, meine Frage ist erstmal an dich. Ja. Was hat dich denn da jetzt traurig gemacht?
Ach so, ja, das war natürlich reine Häme. Ne? So. Das also reine Häme.
Also
ja.
Das
ist ja schade, dass die Bayern in der Champions League raus sind. Ist ja echt schade auch, dass das mit Tuchel gar nicht so. Ne?
Dass Oliver Kahn in der Kritik steht und ja auch irgendwie dieser Brazzo Salihamidžić, das ist ja, nun also mehr als berechtigt. Ich meine, was für ein unbeholfenes, charm- und empathieloses Duo, dem irgendwie so jede soziale Intelligenz zu fehlen scheint.
Sozialen Intelligenz?
Ja, also nein, das ist Bayern wichtig. Du verkörperst einen Verein, einen großen Verein und wenn Leute so unbeholfen da rumstottern und auch ihre Entscheidungen so erratisch sind.
Ja, Dortmund ist mit echter Liebe seit 10 Jahren kein Meister geworden. Okay, also da
man kann ja unterschiedliche Ansprüche an Vereine haben. Ne? Also es gibt ja auch Vereine, die sind mir durchaus sympathisch, aber das ist also.
Und dann gibt es Borussia Dortmund. Ne?
Aber wenn du in dieser führenden Position beim FC Bayern bist, dann musst du einfach mehr mitbringen. Also bei Salihamidžić, das ist
Stürmer wirklich, zum Beispiel wäre gut, ne?
Ja, das auch. Aber wenn Brazzo, ja, wie er genannt wird, wenn er einfach nur so ein bisschen unqualifiziert wäre, dann wäre es ja noch irgendwie süß. Aber das Ganze, das erlebt man ja bei den öffentlichen Auftritten, das wird irgendwie so überkompensiert mit so einer latenten, aggressiven Schneidigkeit und Zackigkeit. Also diese Kombi aus fehlendem Geist und Talent und dann aber Aggressivität, das ist, finde ich, nicht die glücklichste.
Wieso? Aber das hat mir hier schon 650 Podcast-Folgen lang extrem geholfen.
Nein.
Also,
bei aller Bescheidenheit, auf diese Stufe musst du dich jetzt nicht stellen. Und ich glaube, dass dieses Heiner-Dementi übrigens, um mal zur Sache da zurückzukommen, ich glaube, ich habe irgendwie im Gefühl, das ist noch nicht das Ende von dieser.
Bitte, ja, Herr Feldenkirchen, Sie sagen es, ich weiß auch schon, ich habe eine Ahnung, wer vom Tegernsee nach dreimal Thai wieder zurückkommt. Bitte!
Also ich muss sagen, dieser Mann, den du hier wunderbar imitierst, hat den FC Bayern, die Feinde werden es glaube ich sogar bestätigen, besser verkörpert als dieses aktuelle Duo. Und ich sehe auch nicht, dass man mit 71 zu alt ist, um noch sowas zu machen. Aber es gibt ja jetzt sogar als Spekulation, dass Hoeneß Sohn Florian, der schon mal in die Fußstapfen bei seiner Wurstfirma in Nürnberg getreten ist, dass der jetzt auch mit von der Partie als Kandidat ist und daneben natürlich noch Oliver Bierhoff, Philipp Lahm und alle, also Mario Basler und Felix Magath hatten wir bisher noch nicht.
Also Felix Magath.
Weißt du, es kommt überhaupt nicht in Frage wahrscheinlich, aber geeignet wäre sogar Lothar Matthäus. Ich meine, der ist an Seriosität und auch emotionaler Intelligenz. Ich weiß, darauf kommt sie nicht an. Mhm. Aber dem amtierenden Duo wirklich um Längen voraus. Und das amtierende Duo hat wirklich mit der Entlassung von Julian Nagelsmann ohne allzu große Not zu diesem Zeitpunkt einen schweren Fehler gemacht.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Das allerletzte. Berlin zu kleben. Ich muss zugeben, ich habe euch Kleber unterschätzt. Anfangs war euer Protest für mich wie Babygeschrei, das Aufmerksamkeit und Zuneigung will. Hinzu kam euer sozialer Idealismus. In diesen 18- bis 25-jährigen Babys steckte ein Funke revolutionärer Bereitschaft. Hatten wir denn nicht alle? Wie Hippies in den 60ern, wir waren in der Friedensbewegung. Ich jedenfalls mochte euch, weil auch mir mein Planet nicht egal ist. Ich trenne meinen Müll. Weil mein Planet mir wichtig ist. Inzwischen führt ihr Krieg, ihr wollt Berlin stilllegen. 800 Aktivisten wollen sich an den Einfahrtsstraßen Berlins festkleben. Hunderttausende werden nicht zur Arbeit kommen. Alleinerziehende Mütter ihre Kinder nicht zur Kita bringen. Krankentransporte ihre Kranken nicht zur Klinik. Immer mehr hassen euch Kleber. Autofahrer werden handgreiflich. Eine Richterin verurteilt euch zu Haftstrafen. Ich denke, es muss noch andere Wege geben. Unsere Planeten zu retten. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, siehst du, also bitte, er sagt's doch auch. Ja. Du und Wagner wieder einmal.
Ja.
Wieder einmal einig.
Ich sag mal, die konkreten Vorschläge, die ich hier unterbreitet habe, was man alternativ machen könnte, die fehlten jetzt, aber es gibt da tatsächlich eine gewisse Schnittmenge, muss ich hier. Oh Gott, dieser Podcast, der macht mich noch fertig. Ja.
Ja. Mhm. Ja, komm, dann machen wir jetzt mal besser Feierabend, bevor du dich noch komplett in die Scheiße reitest. Da muss man einfach sagen. Also Markus, wir beiden Hakenlosen, wir verabschieden uns jetzt in das Wochenende und ich freue mich, wenn du die Tage wieder bei uns zu Gast bist. Aber zunächst einmal wirst du ja am Dienstag mit Yasmin Embarek.
So ist es, genau.
Hast du gemerkt, dass wir gar nicht über Söder gesprochen haben?
Ach, lass es. Es ist so eine Wohltat. Okay. Einfach mal so ein Day off zu haben.
Genieß, wunderbar. Genieß die Stille.
Danke
genieß die
dir.
Stille. Die Dunkelflaute. Genieß die Södersche Dunkelflaute. Ja. Bis denn.
Einen schönen Tag dir.
Ciao, ciao,
ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken: Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.